Regionalbischöfin, Mitglied im Ethikrat, Kolumnistin, die evangelische Theologin Dr. Petra Bahr ist ganz schön beschäftigt und sie ist immer dann gefragt, wenn es um Fragen von Verantwortung, Solidarität und Teilhabe geht. Fragen also, die gerade im Corona-Jahr 2020 zu heftigen Auseinandersetzungen geführt haben und die immer noch kontrovers diskutiert werden. Die Abwägung von Freiheit einerseits und Gesundheit andererseits wird die Gesellschaft so lange herausfordern, bis es einen gut verträglich erschwinglichen auch Impfstoff gegen das Virus gibt. Frau Dr. Bahr, mit Corona, das haben wir erlebt, sind jetzt so die Selbstverständlichkeiten abhanden gekommen. Die tägliche Mobilität, das Reisen, Party und Sport machen, Kulturerlebnisse. Wie geht es Ihnen? Wie erleben Sie diesen Ausnahmezustand?
Ich erlebe ihn genauso, wie Sie es beschrieben haben. Es ist ganz viel an Unbeschwertem weg. Mein Fernweh kann ich allerhöchstens in Reiseführern rechtfertigen. Und der kleinste Alltag ist kompliziert geworden. Ich mache natürlich viele Gottesdienste und das führt dazu, dass man immer überlegen muss, wann trägt man wo eine Maske. Ich kann nicht einfach die Menschen umarmen, die ich gerne umarmen möchte, die mich auch nicht. Deswegen ist es schon so, dass man merkt, wie die Pandemie, auch wenn man nicht infiziert ist, in ganz alltägliche Handlungen eingreift, jenseits von dem, was so untergründig nachts und in wacheren Momenten an Gedanken kommt.
Und ich könnte mir vorstellen, Sie sind ja auch Seelsorgerin. Da ist es ja ganz besonders tragisch, vielleicht auch, wenn man den Menschen nicht nahe kommen kann.
Das ist ganz besonders in Trauersituationen der Fall, weil Berührungen eben plötzlich gefährlich sind und sie sind ja eigentlich genau das Gegenteil, die Bestätigung von Wärme und Trost jenseits von Worten, und Seelsorge ist ja eben auch eine Atmosphäre jenseits dessen, was man so besprechen kann. Gleichzeitig merke ich, dass es auch eine neue Kunst und Übung des nächtlichen Telefonierens gibt und es auch Seelsorgegespräche gibt, die manchmal unter dem Schutz, dass man sich nicht sieht und nicht sieht, wie jemand gerade seine Hände hält oder wo er oder sie hinguckt, eine eigene Intensität gewinnen. Und wenn man in so einem geistlichen Amt ist wie ich, spricht man auch mit Menschen, die jetzt gar nicht unbedingt Mitglieder der Kirche sind, mit Politikerinnen, mit Menschen, die in schwierigen Situationen als Unternehmer sind, mit Schulleiterinnen, die sich Sorgen machen um die Zukunft der Bildung. Und dann hat man erst einen sachlichen Ausgangspunkt und dann entwickeln sich diese Gespräche zu etwas anderem, und das habe ich vorher so nie erlebt.
Das ist interessant. Also diese etwas anonyme Atmosphäre hat dann trotzdem irgendwie eine Qualität des sich Nahekommens und des Austausches.
Ja, ist ein bisschen so wie bei Partys, wo es ja, wenn es dunkel wird, auch in den Gesprächen intensiver wird.
Kennen Sie das aus eigener Erfahrung?
Das kenne ich deutlich aus eigener Erfahrung, immer schon. Und das hat sich auch gar nicht geändert. Und ich will überhaupt nichts relativieren von dem, was uns gerade allen fehlt. Und mir auch in meinem Beruf ganz besonders. Aber ich glaube auch, weil wir so dünnhäutig sind, ist auch die Bereitschaft gewachsen, dass wir dann hinter den Sachfragen auch nochmal andere Fragen besprechen. Weil doch viele merken, gerade auch die, die viel Verantwortung tragen, um die sich in der Regel ja auch sonst und deren Seelenlagen niemand kümmert, was hinter den Dingen eigentlich lauert, wenn man eine große Behörde leiten muss, wenn alle im Homeoffice sind, wenn man für Sicherheitsbehörden zuständig ist, wenn Menschen tagtäglich auf verwahrloste Kinder treffen etwa. Und da geht es eben hinter den Sachfragen ganz schnell um die Frage, wie wollen wir eigentlich weitermachen, wie wollen wir leben, was ist mir eigentlich wirklich wichtig?
Wobei, mir scheint es jetzt gerade zu sein, dass so auf die Distanz hin die Leute trotzdem gesprächiger sind. Ist das Ihre Erfahrung, dass sie dann, nachdem man erstmal so ein paar Dinge abgearbeitet hat, sich öffnen?
Genau, das ist also genau meine Erfahrung. Und man redet eben auch nochmal anders über Dinge, als man das möglicherweise noch vor einem Jahr getan hat. Ich will aber nicht verhehlen, dass es auch die andere Erfahrung gibt, dass gerade in den anonymeren Räumen bis hin zu E-Mails einen auch ganz kalte Wut erwischt und man sich auch als Seelsorgerin immer wieder klar machen muss, dass da möglicherweise eher eine Verzweiflung hintersteht als Aggressivität, die sich Ausdruck verschaffen will. Und da ist es schon deutlich schwerer geworden, so diesen bitteren, harten Kern dann auch mal zu durchbrechen.
Es gibt ja praktisch täglich irgendwelche Corona-Wasserstandsmeldungen. Wie bewerten Sie denn eigentlich so unseren Umgang mit dem Thema?
Unser Umgang hat sich ja sehr geändert in den letzten Monaten und ich habe den Eindruck, dass sich am Anfang alles auf Diagramme und Zahlen konzentrierte. Auch ich mit meinem Mobiltelefon immer geguckt habe, wo sind die Hotspots, wie sieht's in meinem Sprengel aus, was entwickelt sich in den Regionen, wo liebe Menschen wohnen, wie ist es auch international. Also ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und habe da Freunde, die da arbeiten. Zu etwas anderem, wo man jetzt doch gleichzeitig sich Gedanken macht, wie geht es mit den Schulen weiter? Was muss ich eigentlich beachten, damit wir nicht in einen Lockdown geraten? Was braucht es eigentlich für ein Grundklima, damit wir über andere Dinge genauso intensiv reden wie über diese Corona-Pandemie, die ja in der Folge viele weitere schwierige Krisen mit sich bringt?
Haben Sie den Eindruck, dass da auch einiges verdrängt wird oder nicht so gerne angeschaut wird in der Diskussion?
Ja, den Eindruck habe ich. Allerdings wechseln die Schatten auch. Lange hatte ich den Eindruck, dass gerade Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie im Grunde gar keine Stimme haben. Ganz besonders nicht die, die nicht Kleinkinder sind, sondern die, von denen man im Grunde im Moment immer nur sagt, naja, die wollen halt nur Partys feiern und verursachen deswegen den Anstieg der Zahlen. Also was das für Jugendliche, auch Studierende, Menschen so zwischen 15 und 25 im Moment bedeutet, kommt im Moment gar nicht vor. Die gelten eher als schwierige Menschengruppe und ich finde das schon heftig, wenn man auch mit Menschen spricht, auch mit Eltern, die eben Teenager haben, die sich zum ersten Mal verliebt haben oder junge Leute, die gerade ihr Abi gemacht haben und wo im Grunde alle Pläne zerplatzt sind, diese Kinder und Jugendlichen so zu begleiten, dass sie den Eindruck haben, sie haben einen Platz mitten in dieser Pandemie und sie haben vor allem auch eine Zukunft.
Während des Lockdowns im Frühjahr, da mussten die Kirchen ja auch ihre Türen schließen. Mit welchem Gefühl haben Sie denn damals sozusagen den Schlüssel, sage ich jetzt mal symbolisch, im Schloss umgedreht?
Es war eine schreckliche Erfahrung. Das war in meiner Berufstätigkeit die allerschlimmste Erfahrung. Und so haben das viele Kolleginnen und Kollegen auch erlebt. Und im Rückblick, angesichts dessen, was wir mittlerweile über dieses Virus wissen, über die Übertragungswege, hätte man es möglicherweise auch anders gestalten können. Aber das weiß man immer hinterher erst. Denn ausgerechnet in einer Katastrophe die Kirchen zu schließen, die ja dann sonst auch zum Zufluchtsort für Leute werden, die sonst mit christlichem Glauben überhaupt gar nichts mehr anfangen können, weil sie in der Musik einen Trost finden, weil sie froh sind, dass es eine Sprache für das Unaussprechliche gibt, an das man möglicherweise selber gar nicht glaubt. Das war eine wirklich schockierende Erfahrung und eine, von der ich mich auch so leicht gar nicht erholen werde, weil es, glaube ich, das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit ist, dass die Kirchen in einer Situation geschlossen waren, als man sie als öffentliche Orte, als Orte der Zuversicht, des Gebets, auch der Stille am stärksten gebraucht hätte.
Kirchen sind ja immer so ganz traditionelle Bezugsgröße und Ansprechpartner eben und da waren sie jetzt nicht präsent. Das gab es ja auch einige kritische Stimmen, die dann gesagt haben, naja, also nach dem Motto, da bastelt der Pfarrer an seinem Podcast aus dem Pfarrhaus, während dann im Seniorenheim die alten Leute allein bleiben, auch allein sterben. Das ist ja auch ein Fakt gewesen und ich erinnere mich, Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, die hat den Kirchen ja sogar vorgeworfen, sie hätten die Menschen im Stich gelassen. Wie sind denn diese Vorwürfe auch bei Ihnen angekommen?
Also das ist ein böser Vorwurf gegenüber den Pastoren und Pastorinnen, gegenüber den meisten jedenfalls in meinem Sprengel, von denen ich weiß, dass sie fast alle deutlich mehr gearbeitet haben, um den Kontakt sowohl zu den Gemeinden als auch zu den Einrichtungen in ihrem Gebiet zu halten. Es hat auch übrigens Seelsorger und Seelsorgerinnen gegeben, die sich sogar haben in Einrichtungen einschließen lassen, um nah bei den Bewohnern und Bewohnerinnen zu sein. Es hat da sehr, sehr viel Leid gegeben, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber gleichzeitig ist hier in Norddeutschland etwa in Wolfsburg in einer diakonischen Einrichtung das so frei gewesen, dass 40 Menschen gestorben sind. Und das ist eben die andere Seite. Und wenn man jetzt fragt, wie hätten wir damit besser umgehen sollen, da sagen die einen, ich hätte ein Recht darauf gehabt, bei meiner Mutter oder bei meinem Vater oder bei meinem Onkel zu sein. Und die anderen, dieses Recht habt ihr euch genommen und deswegen ist meine Mutter oder mein Vater jetzt tot. Und in diese Abwägungsprozesse geraten Lebensgeschichten mit ganz schrecklichen Enden. Und man ist ja auch biografisch in sowas betroffen. So geht mir das jedenfalls. Und auch in den Alten- und Pflegeeinrichtungen gab es ja sehr unterschiedliche Resonanzen. Ich habe auch mit sehr, sehr alten Menschen telefoniert, die gesagt haben, Mensch, mach dir um uns keine Sorgen, wir sind das Alleinsein gewöhnt. Unsere Freunde sind seit 20 Jahren tot. Aber wie geht es unseren Enkelkindern? Also es gibt Menschen, die haben sehr gelitten und sind auch in diesen Kontexten schneller dement geworden, schneller zerbrochen und haben den Lebensmut verloren. Und es gibt andere, die überraschend resilient mit dieser Einsamkeit umgegangen sind, bis hin zu ganz verrückten Geschichten, wo plötzlich eben Enkel mit Großeltern über das iPad so intensiv kommuniziert haben, dass mir ein hochbetagter Großvater gesagt hat, so viel Kontakt zu seinen Teenager-Enkeln hätte er nie gehabt wie im Lockdown. Das ändert aber nichts daran, dass wir, weil wir keine Schutzanzüge hatten, weil wir überhaupt keine Schutzmaßnahmen hatten, weil wir auch nicht wussten, was richtig ist, vermutlich auch viel falsch gemacht haben.
Gut, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass man in solchen Situationen, man hat das ja nicht vorher üben können, da macht man halt Fehler und man tastet sich dann so heran. Andererseits muss ich sagen, mir ging es auch so ein bisschen, dass ich an einer Stelle befremdet war, als ich so diese Diskussion über das Abendmahl mitbekommen habe, also praktisch den Online-Gottesdienst. Wie steht es da um das Abendmahl? Kann es den Leib Christi sozusagen auch gestreamt geben? Und wie richtig ist das? Wie gültig ist so eine Hostie? Also das hat man irgendwie so ein bisschen den Eindruck bekommen, die drehen sich dann doch um sich selbst, die Kirchen und die Theologen.
Das kann man so sehen. Man könnte auch sagen, das war mit Abstand die interessanteste Abendmahlsdebatte, die es seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten gegeben hat, weil es ja um die Frage ging, wie viel sinnliche Präsenz braucht es eigentlich? Und da gibt es theologische Debatten, aber in Wahrheit zieht sich das auch durch diejenigen durch, die überlegt haben, wie will ich eigentlich Abendmahl feiern oder nicht? Und da gibt es doch einfach auch eine Reihe von Leuten, die sagen, wir fanden das richtig klasse, in diesen Formaten Gottesdienst zu feiern. Und andere, die das wirklich schlimm und schrecklich fanden und damit nichts anfangen konnten. Und interessanterweise kann man nicht sagen, die Jungen finden digital toll und die Alten nicht, sondern das geht quer durch die Generation, für mich sehr überraschend, dass zum Beispiel Menschen, die sehr gebrechlich sind und ansonsten sowieso auch schon an ganz vielem gar nicht teilnehmen konnten, dann signalisiert haben, das hat ihnen total gut getan und sie fanden es klasse, das auch mit ihrer Familie am Karfreitag zu feiern. Und auch junge Leute, die sagen, für mich gehört zu einem Abendmahlsgottesdienst einfach, wenn man so will, der Geruch der anderen.
Ja, und dass ich das als Einladung auch wahrnehmen kann. Also nicht, dass ich das jetzt selber zu Hause mir mein Brot breche, sondern dass ich in der Gemeinschaft da eine Einladung
bekomme. Aber so war es ja nie. Also selbst das digitale Abendmahl, was ich überhaupt nicht verteidigen würde, war ja mit dem Zuspruch eines Wortes von außen versehen. So ist das jedenfalls in meiner lutherischen Tradition. Das mag vielleicht im Süden noch etwas anders gelaufen sein, aber in lutherischer Tradition kann man sich das Abendmahl eben nicht selber geben, sondern es wird einem gespendet. Und deswegen sind die Einsetzungsworte eben auch von den Geistlichen gesprochen worden. Da gibt es unterschiedliche theologische Traditionen. Es gibt auch viele Gemeinden, gerade bei mir, wo das Abendmahl eine ganz besondere Rolle spielt, die gesagt haben, wir feiern es im Moment einfach nicht. Wir setzen uns dem Zustand aus, dass wir darauf warten.
Aber es ist ja auch schön. Im Grunde dann gibt es auf einmal viele Variationen desselben. Und Sie sagen auch selbst, das war eine spannende Debatte mal wieder um dieses Abendmahl. Hat sich daraus was ergeben, dass man sagt, diesen Faden, den spinnen wir jetzt fort?
Es hat sich zum einen daraus ergeben, dass doch deutlich wird, dass mehr Menschen sich für das Abendmahl interessieren, als ich das gedacht hätte. Auch sich Gedanken machen, auch Leute, die ganz selten in Gottesdienste gehen und die mich darauf angesprochen haben, etwa Landtagsabgeordnete, die dann wissen wollten, was darf ich denn jetzt und was möchte ich eigentlich? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so oft über das Abendmahl gesprochen habe mit Menschen, die im Grunde sonst viel mit der Kirche gar nichts zu tun haben. Und es gibt vor allem, glaube ich, eine Sehnsucht danach, dass religiöse Fragen verbunden sind mit etwas, was ich mir nicht selber sagen kann, in einer Atmosphäre, die mich auch aus dem Alltag rausreißt. Und da finden die einen diese digitale Form großartig, weil sie das Gefühl haben, ich kann das in mein Leben integrieren. Und die anderen sagen, ich brauche diese Schwelle in diesen anderen Ort. Und deswegen hat sich die Bedeutung von Kirchräumen in meiner Perspektive auch nochmal verändert, weil viele das jetzt auch nochmal anders zu schätzen wissen, obwohl sie sich als Digital Natives gerne in dieser virtuellen Welt bewegen.
Nun hat die Corona-Pandemie Sie nicht nur als Regionalbischöfin von Hannover beschäftigt, sondern auch als Mitglied im Deutschen Ethikrat. Sie sind ja im Mai berufen worden. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie ging das? Hatten Sie sich beworben oder hat dann eines Tages mal das Telefon geschellt und der Herr Schäuble war am Apparat?
Fast Letzteres. Also Herr Schäuble selbst hat mir einen Brief geschrieben, aber man wird offensichtlich vorgeschlagen und dann wird man berufen, die eine Hälfte von der Bundesregierung und die andere Hälfte durch das Parlament. Und ich vermute, dass es im Hintergrund alle möglichen Abwägungen gibt. Die meisten Mitglieder des Ethikrats sind Hochschullehrer, Professorinnen für solche Fragestellungen. Und ganz wenige wie ich kommen jetzt dezidiert aus einem anderen Bereich und haben auch einen anderen Alltag. Aber ich habe, als ich noch in Süddeutschland lebte, nämlich in Heidelberg, viel zu medizinethischen und überhaupt zu ethischen Fragen gearbeitet und geforscht. Und vermutlich dachte man, das sei eine gute Kombination. Und eine Frau bin ich auch noch.
Also viele gute Gründe, die für Sie sprechen. Und wie war das für Sie? Waren Sie dann total überrascht und haben erstmal gedacht, will ich das jetzt auch noch? Oder haben Sie gesagt, ja, ich bin gleich dabei?
Ich war überrascht und habe mich sehr gefreut und dann im zweiten Schritt sofort mich natürlich gefragt, wie will ich das alles handeln, wie werde ich allem gerecht? Und dann haben aber doch einige andere gesagt, das ist jetzt kein Angebot, sondern es gibt auch so etwas wie eine Pflicht und du musst deinen Alltag dann eben so organisieren, dass das möglich ist. Und es spielt ja auch zurück in meinen Arbeitsalltag, weil wenn der Ethikrat etwa zu Fragen der Sterbehilfe nachdenkt, ich, anders als viele Hochschullehrer, die dann eher auf Forschungsergebnisse gucken, immer auch nochmal abgleichen können. Was denken die Leute in meinen Gemeinden eigentlich darüber?
Da kommt ja auch einiges auf Sie zu demnächst, aber vielleicht erklären Sie uns erst einmal, was macht denn der Deutsche Ethikrat überhaupt?
Der Ethikrat arbeitet zu großen ethischen Herausforderungen der Gegenwart, allerdings nicht zu allen, sondern mit ein paar Schwerpunkten in dem Bereich, wo man über Anfang und Ende des Lebens nachdenkt, medizinethische Fragen, aber auch Fragen etwa des Umgangs mit künstlicher Intelligenz, die ja mittelbar sofort zurückgreifen auf die Frage, wer ist der Mensch eigentlich noch? Was können Menschen, was wollen Menschen, was unterscheidet uns von hochintelligenten Maschinen oder jedenfalls lernfähigen Maschinen. Das ist so die zweite Herausforderung, die dieser Ethikrat sich nicht nur selber gibt, sondern die Fragen werden an den Ethikrat herangetreten und im Plenum des Ethikrats wird dann beschlossen, ob man ein Thema sich als Thema nimmt oder eben fallen lässt. Also der Ethikrat ist schon sehr autonom. Andererseits liegen ja auch bestimmte Fragen in der Luft, die andere Expertengremien jetzt nicht so bearbeiten könnten. Und dann liegt es nahe, dass der Ethikrat sich damit beschäftigt. Aber die Agenda setzt sich der Ethikrat selbst.
Und in Corona-Zeiten, da war der Ethikrat, denke ich mal, auch sehr stark gefragt.
Er war sofort gefragt. Es gab ja ganz am Anfang schon eine größere Stellungnahme, in der so ein paar grundsätzliche Fragen geklärt wurden, in denen aber auch schon bestimmte Hinweise auch nach normativen Grundlagen aufgegriffen wurden, die jetzt eine große Rolle spielen. Zum Beispiel, wie wägt man eigentlich die unterschiedlichen Güter gegeneinander ab? Wie wägt man die unterschiedlichen Interessen ab? Die wirtschaftlichen, die gesellschaftlichen, die der jungen Generation gegenüber der alten Generation. Und jetzt wird es deutlich spezifischer. Es gab gerade ein Papier des Deutschen Ethikrats zur Frage, ob es gesetzt denn Fallimmunitäten sind, valider nachweisbar so etwas wie Immunitätsausweise geben könnte, die bestimmte Freiheitsräume erleichtern. Und jetzt, das ist wohl die wichtigere Arbeitsgruppe, setzen wir uns nochmal grundlegender auseinander mit der Frage, nach welchen Normen wollen wir eigentlich in einer Pandemie als Gesellschaft handeln.
Das müssen Sie vielleicht nochmal erklären mit diesen Immunitätsbescheinigungen. Also da bekomme ich ein Papier, das mir sagt, ich bin immun gegen...
Also im Moment gibt es gar keine Gründe, so etwas überhaupt einzuführen, weil Immunitätsevidenzen in dieser Weise ja überhaupt gar nicht vorliegen. Man noch gar nicht genau weiß, welche Form der Immunität Covid-19 eigentlich kurzfristig und mittelfristig valide dokumentieren lässt. Dahinter steht eine grundsätzlichere Frage, ob nämlich diejenigen, die Covid-19 schon durchgemacht haben, eigentlich die gleichen Freiheitseinschränkungen erleiden müssen, wie die, die das nicht getan haben. Und es gibt eine Fülle von Fragen, die sich dann anschließen. Ist es eigentlich diskriminierend? Ist es nicht umgekehrt diskriminierend, dass die dann trotzdem unter diesen Einschränkungen leiden müssen? Und in dieser Debatte hat sich die Frage um Immunitätsschutzdokumente bewegt. Und die dahinterliegenden Fragen scheinen mir die wichtigeren zu sein.
Sie diskutieren sozusagen das Gesamtfeld, verschiedene Aspekte. Der Ethikrat setzt sich ja auch aus verschiedenen Kompetenzen irgendwie zusammen. Sie sind die Theologin. Am Ende gibt es dann eine Empfehlung, aber die Politik entscheidet, oder?
Selbstverständlich. Und das gehört auch zur Bescheidenheit von Expertengremien, dass einem immer klar sein muss, dass wir kein Mandat für Entscheidungen haben. Und das ist gut so, denn diese Aufgaben übernimmt das Parlament. Aber dass man informiert entscheidet, dass möglicherweise auch nochmal Aspekte eine Rolle spielen können, die eben eher ethisch informiert sind und wo es nicht nur darum geht, denjenigen, die die Interessen am besten vertreten, irgendwie Recht zu geben. Das scheint mir schon das große Verdienst des Ethikrats zu sein, der aber gleichzeitig seine Grenzen sehr wohl kennt. Und es geht auch nicht nur um Politikberatung, sondern natürlich geht es auch darum, in diesen gesellschaftlichen Debatten ethische Fragestellungen immer mit eine Rolle spielen zu lassen. Also die Frage, an welchen Normen orientieren wir uns eigentlich? Wie können wir unsere Entscheidungen eigentlich gut begründen? Wie können wir die in den Blick nehmen, an die möglicherweise zu wenig denken. Und da geht es nicht nur um die Adressierung an Abgeordnete oder die Bundesregierung, sondern an uns alle.
Also ich habe mir vorgestellt, dass das für Sie als Theologin ja auch eine Bredouille sein muss. Also der Ethikrat hat und er wird sich auch noch mal mit dem Thema Suizid und mit Sterbewünschen beschäftigen und er reagiert damit auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar dieses Jahres. Das hat ja damals das Verbot auf Selbsttötung für verfassungswidrig erklärt und ich denke mal für Sie als Theologin muss das doch eigentlich eine Niederlage für den Lebensschutz sein, oder?
Ich glaube, auch da lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten hinter dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, zu der man auch viel sagen kann und umgekehrt zu sagen, na ja, ich als Theologin und auch als Pastorin, die eben auch nah an Menschen ist, qua Beruf schon, die sterben müssen oder wollen, haben wir noch mal eine eigene Perspektive einzubringen als Seelsorger und Seelsorgerinnen und stellen vielleicht auch noch mal andere Fragen jenseits der Frage, wie muss der assistierte Suizid so geregelt werden, dass etwa Mediziner Rechtssicherheit haben oder dass Angehörige wissen, was ist eigentlich ihre Rolle. Ob man jetzt total dagegen ist oder für eine radikale Liberalisierung ist, diese Frage müssen sich alle stellen. Und die Frage, was heißt das dann eigentlich für die Zukunft unserer Gesellschaft, wenn Sterbewünsche als Wünsche sofort respektiert werden? Da ist auf der einen Seite der hohe Respekt vor der Entwicklung und Entfaltung eines jeden. Und gleichzeitig, was bedeutet es etwa, wenn Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, einen Sterbewunsch äußern? Bedeutet das dann, dass ich diesen Sterbewunsch ebenso umsetzen muss? Oder muss ich ihn ernst nehmen, indem ich versuche zu fragen, wie anders möchte jemand leben? Und diese theologische und auch seelsorgerliche Perspektive bringe ich da in diesen Ethikrat rein. Diese Debatte ist noch nicht zu Ende geführt. Aber deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass auch eine theologische Stimme in diesem Kontext Gehör findet.
Und Sie sind im Ethikrat auch für bestimmte inhaltliche Schwerpunkte zuständig, zum Beispiel für das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Da gehört ja auch so ein bisschen das hinein, was Sie gerade skizziert haben, nämlich was für ein Leben wollen wir führen. Da kann man ja eigentlich jetzt sagen, mit Blick auf die Anti-Corona-Demonstrationen, auf die Wiederkehr zahlreicher Verschwörungsmystiker in den letzten Wochen und Monaten, da hat es doch an diesem Zusammenhang halt fehlen lassen oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Solche Krisensituationen sind nach allem, was man so weiß, immer Situationen, in denen Fragmentierungen, also sehr unterschiedliche Perspektiven auf das, was die Wirklichkeit gerade bestimmt, in der Luft liegen. Das sehen wir ja auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern. Und gemessen an dem, was in anderen Ländern so an, ja, fast schon Kulturkämpfen und dem radikalen Nicht-Verstehen-Wollen des anderen passiert, bin ich eigentlich in Deutschland sehr gerne, weil es zwar heftige Debatten gibt und ich finde, die muss es auch geben dürfen über die Angemessenheit bestimmter Regelungen, über die Frage, welche Gruppen zu kurz kommen, welche Probleme nicht wahrgenommen werden. Und dann gibt es einen ganz kleinen Teil, der in der Tat sehr radikal sich in einer auch geistigen Welt bewegt, die nicht mehr vermittelbar ist. In einer religiös-mythisch aufgeladenen Welt, zu der es auch sehr, sehr schwer ist, Zugang zu finden mit rationalen Argumenten. Aber wenn man sich die gesamte Gesellschaft in Deutschland anguckt, habe ich schon den Eindruck, dass der überwiegende Teil auf seine jeweils eigene Weise versucht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Pandemie unsere Gesellschaft nicht kaputt macht und vor allem auch zu möglichst wenig Krankheit führt.
Für mich ist auch so eine spannende Frage, gibt es eine Diskussion darüber, was wir eigentlich wollen als Gesellschaft, also sozusagen wieder in die Zeit vor Corona, war da alles so viel besser? Oder gibt es vielleicht auch, nehmen Sie das wahr, ein Gespräch darüber, was sollten wir diese Pandemie mal in den Griff bekommen haben, was wir dann eigentlich neu machen wollen oder anders machen wollen?
Also es gab am Anfang der Pandemie im März und April, Mai ganz viel Debatten, die sich daran orientierten zu fragen, was machen wir nach der Pandemie? Und da gab es grandiose neue Weltentwürfe, aber auch so kleine Änderungsversuche. Das liegt vielleicht daran, dass diese erste Lockdown-Phase so zwischen Schock und Neubesinnung und mehr Stille, als man üblicherweise verträgt, so ein Nachdenken produziert hat. Davon merke ich nicht mehr so viel. Es gibt natürlich ganz viel so Nebenfolgen. In Paris kann man jetzt ganz toll Fahrrad fahren. Es wird über die Digitalisierung der Schulen endlich wirklich nochmal ernsthaft nachgedacht. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass viele mittlerweile so zur Tagesordnung übergegangen sind und sich in ihrem neuen Normal auf der Oberfläche ganz gut einrichten. Ich glaube aber, dass im Hintergrund in der Tat bei ganz vielen doch sehr viel grundlegendere Fragen schlummern oder vielleicht auch jetzt wieder zugestellt sind. Und die zentrale Frage dahinter ist ja eigentlich, wie wollen wir in Zukunft leben? Und deswegen versuche ich auch immer wieder dafür zu werben, solche Räume zu eröffnen, wo Menschen darüber reden. Entweder zu Hause, ist übrigens auch super interessant, mit seinen Kindern über sowas zu reden, aber auch in kleineren Räumen oder bei Spaziergängen, sich das zu trauen, Dinge zur Disposition zu stellen, von denen man glaubt, man habe das eben immer so gemacht. Und gleichzeitig sehe ich, dass Menschen auch erschöpft sind, über dieses noch völlig unklare Ende der Pandemie hinaus zu denken, weil sie einfach mit diesem sehr, sehr schwierigen Alltag kämpfen, der viele ja auch finanziell in wirklich prekäre Situationen gebracht hat.
Wenn Sie sagen, manche sind erschöpft, also mir geht es so, dass ich den Eindruck habe, viele sind auch einfach überfordert. Sie wissen eigentlich genau in dieser Zeit nicht, woran sie sich eigentlich orientieren sollen. Man fährt ja eigentlich immer nur auf sich. Jetzt haben Sie, Frau Bahr, gerade in Zeiten von Corona an die Verantwortung auch des Einzelnen appelliert, das mache stark und nicht Verbote. Aber ich finde das schwierig dann, ehrlich gesagt, wenn man eigentlich gar nicht genau weiß, worauf läuft das eigentlich hinaus.
Das stimmt. Und dieses Unwägbare kann uns ja auch niemand nehmen. Also kein Staat dieser Welt kann uns den Umgang mit diesem Risiko und diesen Zukunftssorgen ersparen. Aber trotzdem glaube ich, dass es hilft, sich selber im Alltag vorzunehmen, den eigenen kleinen Beitrag zu leisten, weil einem das Gefühl gibt, ich bin nicht dieser Welt nur ausgesetzt, sondern ich kann was gestalten. Und das sind manchmal ganz kleine Dinge und Räume. Etwa, wenn man nicht immer an der Pflegeeinrichtung vorbeifährt mit dem Fahrrad auf dem Weg ins Büro, sondern einfach mal fragt, braucht ihr irgendwas? Können wir euch helfen? Ich gebe zu, das ist alles sehr trivial angesichts der Weltmaßstäbe, die wir in den Blick nehmen müssen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man selber aktiv wird und selber was gestaltet, ist man schon nicht mehr in diesem Zustand des völligen Ausgesetztseins. Also sich ein bisschen sein Leben zurückholen, wie man es eben gestalten kann. Und das andere ist, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jede Krise eine Chance ist automatisch. Ich finde, das gehört in schlechte Poesiealben, weil vieles in Krisen einfach auch nur kritischer wird oder schwieriger oder verheerender. Aber Krisen sind schon auch Orte und Momente, in denen man sich selber und andere besser kennenlernt und möglicherweise zum Schlechteren, aber auch zum Besseren. Ich sehe zum Beispiel, wenn man sich mit Kindern unterhält, gerade über dieses unselige Maskenthema, dass die ganz intuitiv beschreiben, ich trage die Maske wegen der Großmutter. Und das finden die gar nicht kompliziert als intellektuelle Operation. Ich tue etwas, was ja jetzt nicht so wahnsinnig schwierig ist, um andere möglicherweise zu schützen. Während viele Erwachsene doch ihre Schwierigkeiten damit haben und dann etwa mir einigermaßen erbost schreiben, sie hätten jetzt irgendwo gelesen, die Maske würde sie gar nicht schützen, die sie im Gottesdienst tragen müssten. Und da sieht man schon, es gibt beides gleichzeitig. Es gibt unglaubliche Lernprozesse und auch die Verweigerung, sich diese Denkoperation anzueignen, die da heißt, ich tue etwas um der anderen willen. Und das ist auch das, was ich in meinem Sprengel übrigens erlebe. Es gibt Nachbarschaften, die ganz eng zusammenrücken und andere, die sich jetzt recht richtig streiten. Es gibt Paare, die lernen, plötzlich sehr, sehr viel Zeit miteinander zu verbringen und andere, die jetzt die Scheidung einreichen. Und ich habe noch nie genau verstanden, warum das eine so und das andere so endet. Aber dieses Gefühl der Ohnmacht am ehesten zu überwinden ist, indem man etwas mit anderen oder alleine tut.
Es wird zur Zeitgenossen mit Regionalbischöfin Petra Bahr. Frau Bahr, seit 3 Jahren leiten Sie den Sprengel Hannover in der evangelischen Landeskirche Hannovers. Das heißt, Sie sind nicht nur für eine Gemeinde zuständig, sondern für 220 Gemeinden und 440 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie für 510.000 Gläubige. Wie behält man dann noch den Überblick und vor allen Dingen den Draht zur Basis?
Also den Überblick behält man gar nicht und den Draht zur Basis erhält man, indem man sich in dieser Basis bewegt. Und das ist ja sowieso die interessante Frage, die ja ganz viel mit dem Kirchenbild zu tun hat. Wer ist eigentlich die Basis? Also sind es die Ehrenamtlichen, die sich in Kirchenvorständen engagieren oder in Chören treffen? Oder sind es einfach die evangelischen Christen, die ich auch sonst wo treffe, aber möglicherweise nie in der Kirche? Oder sind es einfach die Leute, die mir irgendwo begegnen und mir eine Frage stellen, die sie sehr bewegt? Ich bin ja immer auch Pastorin, also Pastorin für Pastoren und Pastorinnen. Aber gleichzeitig eben auch möchte ich jedenfalls als Geistliche ansprechbar sein, auch für ganz viele, die eher ein distanziert, kompliziertes Verhältnis zu ihrer Kirche haben. Aber möglicherweise ein inniges Verhältnis zu den existenziellen Fragen des christlichen Glaubens. Und da kann es manchmal sein, dass meine Basis da ist, wo ich mit der Oper Hannover ein großes gemeinsames Projekt zum Thema Was bedeutet Passion mache und einen Festgottesdienst weniger feiere.
Ist die Krise, von der wir ja eben schon ein bisschen gesprochen haben, eigentlich nicht in dem Sinne dann doch vielleicht eine Chance für die Kirchen, dass die Leute in dieser Phase der Orientierungslosigkeit wieder mehr auf sie zukommen und auch mehr Rat bei ihnen suchen und dass sie da wieder neu ins Gespräch kommen können?
Das ist eine Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann, die mich aber auch sehr umtreibt. Denn in der Tat ist es so, dass es sehr, sehr viel mehr Interesse an auch vertraulichen Gesprächen gibt, nicht nur bei mir, sondern das erzählen alle Pastoren und Pastorinnen. Die Telefonseelsorge hat sich teilweise verzehnfacht in ihrem Engagement. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Menschen dann eine innere Bindung zur Institution Kirche haben. Das eine sind Kirchenmitglieder, die Kirche quasi so als Standby mitlaufen lassen und dann in der Tat sagen, Mensch, in schwierigen Zeiten hätte ich jetzt gerne mal eine Reaktion oder einen Anruf oder ich brauche da mal was. Aber gleichzeitig ist es ja so, dass ganz viel auch schwieriger geworden ist. Konfirmationen, Trauungen, Beerdigungen sowieso. Und deswegen hoffe ich das sehr, denn dass wir in religiösen Zeiten leben, in dem Sinne, dass Menschen sich sehr, sehr viel intensiver auch Existenzielles fragen, das steht, glaube ich, überall im Raum. Aber ob die Kirchen als diejenigen, die mit ihrem Lebensdeutungsangebot, mit ihrem Evangelium, mit ihrem Raum für Trost, für Klagen, aber auch für kritische Fragen, die sind, die Menschen dann aufsuchen, das wird sich zeigen. Ich hoffe das sehr und möchte auch möglichst viel dafür tun. Und ich weiß, dass das viele auch so versuchen. Aber es ist nicht ausgemacht. Und das hat was damit zu tun, dass die Kirchen, so wie sie sich in Deutschland darstellen, ja sehr stark verbunden sind in einem Generationenvertrag. Also Eltern lassen ihre Kinder taufen, die lassen ihre Kinder wieder taufen. Und diese Selbstverständlichkeit in der Übermittlung der traditionellen Kirchenbindung, die nimmt radikal ab. Das heißt aber nicht, dass nicht Menschen, die längst überhaupt gar nicht mehr in der Kirche sind, nicht trotzdem gerne in diese Räume kommen. Wegen der Musik, wegen der Stille, wegen einer bestimmten Pastorin oder weil ihre Kinder in irgendeiner Gruppe da gut aufgehoben sind. Deswegen habe ich den Eindruck, dass Kirchenmitgliedschaft und das, was Menschen mit diesen Orten, Räumen und Menschen verbinden, stärker auseinandergeht.
Kirche hat ja auch oder die Kirchen unternehmen ja auch immer mehr den Versuch, rauszugehen aus ihrer Gemeinde, in die Stadt hineinzuwachsen. Sie haben eben das Opernprojekt genannt, um halt auch auf sich aufmerksam zu machen und zu zeigen, was sie sind, was sie darstellen, was sie leisten können und wo sie da Gespräche anbieten können. Trotzdem muss man sagen, wie handlungsfähig sind die Kirchen noch, wenn die zum Beispiel die Kirchensteuereinnahmen immer weiter zurückgehen. Das ist ja klar, die Austrittszahlen sind immer noch enorm. Welche religiöse Kraft kann dann so ein Protestantismus zum Beispiel auch noch darstellen?
Also ich würde es gerne mal anders anfassen, und zwar von der geistlichen Seite. Was ist der Auftrag der Kirchen? Der Auftrag der Kirchen ist ja nicht, in den Innenstädten oder sonst wo in irgendeiner Weise eine Leistungsshow zu betreiben und deutlich zu machen, so leicht beleidigt, hallo, wir sind auch noch da, wieso nehmt ihr uns nicht richtig wahr? Sondern der Auftrag ist doch von der Zuwendung Gottes in Jesus Christus, diesem einen Menschen, in dem sich Gott zeigt, in dieser Gegenwart für Menschen relevant wird. Auf ganz, ganz unterschiedliche Weise. Und dass daraus ein existenzielles Modell wird, was sich in dieses Christentum fügt. Jetzt in diesem Fall der protestantischen Variante. Mit dieser starken Botschaft einer inneren Befreiung auch von dem äußeren und inneren Druck, den Menschen sich machen, um perfekt sein zu wollen. Und das ist eine Botschaft, die eine solche Kraft gewinnt. Eigentlich erst dann, wenn man ihr diese Kraft, die sie eigentlich hat, auch zutraut. Deswegen glaube ich ganz fest, und das ist urreformatorisch, dass die erste Frage immer die ist, was ist der Auftrag der Kirche? Der Auftrag der Kirche ist weder so zu bleiben, wie sie ist, noch irgendwie cool zu werden oder coole Locations zu identifizieren oder noch besser zu werden, sondern von diesem Gott zu erzählen, der Menschen in ihrem Leben berührt und verändert hat und das auch weiter tun wird.
Man muss halt verschiedene Erzählformate dann finden, oder? Man muss
das
übersetzen.
Das stimmt, aber es ist eben so, Soziologen können das en Detail beschreiben, dass auch in den Kirchen, also auch Menschen, die dem christlichen Glauben viel abgewinnen können, extrem unterschiedliche Vorstellungen haben, wie sie sich wohlfühlen können in ihrem Glauben, im Teilen ihres Glaubens in einer Gemeinde. Um mal so ein Beispiel zu nennen, die einen wollen auch hier in Hannover, und das gilt ja für alle Städte Deutschlands, am liebsten die lutherische Messe. Gut gesungen, liturgisch großartig. Die Musik von Paul Gerhardt und Johann Sebastian Bach. Und dann sagen sie, da fühle ich mich auch spirituell zu Hause. Da gehe ich dann sonntags aus einem Gottesdienst und bin reich beschenkt. Und das sagen übrigens auch junge Leute. Dann sagen die anderen, das ertrage ich alles überhaupt nicht. Ich hätte gerne einen Ort, wo meine Musik und meine Sprache eine Rolle spielt. Ich brauche was ganz anderes. Ich brauche digitale Formate. Ich brauche Leute, mit denen ich Abendessen kann. Ich brauche Leute, mit denen ich mich im Raum bewegen kann oder Sport machen kann und dann über religiöse Fragen reden. Was auch immer. Diese beiden Gruppen, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, kann man schlecht zwischen 10 und 11 in einen Raum sperren, weil die Erwartungen sich ausschließen. Und das ist die Herausforderung auch von so etwas wie einer Kirche, die ja als Volkskirche, so wie sie organisiert ist, bewusst für alle da sein will. Wie geht man eigentlich damit um, dass man all diese vielen partikularen, berechtigten Religionsgeschmäcker, Musikstile, Predigtbedürfnisse, auch diakonischen Ideen gleichzeitig bedient, ohne dass man irgendwie so eine Resilienz- und Dienstleistungsagentur wird? Und das ist die Spannung, die sich, glaube ich, auch deutlich unterscheidet von dem, was Pastoren vor 4 Generationen noch machen mussten. Und gleichzeitig ist ja das Ideal einer gelebten Gemeinde, dass sie gerade nicht so fragmentiert ist, dass sich da eben doch noch Menschen begegnen, die sich in dieser Gesellschaft sonst überhaupt nicht mehr treffen. Also Arme und Reiche, Junge und Alte, Frauen und Männer, Menschen mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten, unterschiedlichen Musikgeschmäckern, unterschiedlichen Frömmigkeitsprägungen. Und das ist die ganz große Herausforderung, auch übrigens für Ehrenamtliche, die sich sehr in der Kirche engagieren, die ja auch sehr viel selbstbewusster artikulieren, wie sie es eigentlich gerne hätten.
Also alles irgendwie ein bisschen die Quadratur des Kreises. Frau Bahr, heute vor genau 3 Jahren war der 31. Oktober ein Feiertag. Und das war ein Feiertag bundesweit, eine Verbeugung vor Luthers Thesenanschlag vor 500 Jahren. Der gesamtdeutsche Feiertag, der hat sich dann aber am Ende nicht durchgesetzt. Was ist denn an Impulsen aus diesem Jubiläumsjahr oder der Dekade, muss man ja eigentlich sagen, die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, hat ja praktisch sich in einem 10-jährigen Prozess auf dieses Jubiläum vorbewegt. Was ist davon geblieben an Impulsen?
Zum einen ist an Impulsen, glaube ich, schon geblieben, dass der Protestantismus, ich sage jetzt nicht das Luthertum der Reformationszeit bewusst, sondern der Protestantismus durchaus mehr ist als das, was in Kirchen passiert. Also durchaus stilbildend war für ganz viel, für Kultur, für eine bestimmte Form von Staatlichkeit, für das Einüben von Parlamentarismus und dass Reformation eben nicht nur Martin Luther war, sondern ganz viel anderes. Zweitens ist übrig geblieben, dass auch die Reformationsgeschichte einiges aufzuarbeiten hat und immer noch aufzuarbeiten hat, was den Umgang mit Kindern, Frauen, Minderheiten, sowieso mit Antisemitismus betrifft. da ist, glaube ich, ein größeres Bewusstsein entstanden, jenseits so konfessionellen Bekenntnisses, dass dieses alles auch immer eine Geschichte hat und auch eine menschliche Geschichte und auch eine Geschichte von Verheerungen und Versagen. Aber eben auch eine großartige Geschichte, wo Menschen sich diese reformatorischen Ideen immer wieder auf ihre Weise angeeignet haben. Und ich glaube, dass Reformationen eigentlich immer die Bewegungen sind, die uns neuerlich bevorstehen, ehrlich gesagt. Also wenn man das theologisch nimmt, dass die Kirche sich immer reformieren muss und heißt immer fragen muss, sind wir eigentlich noch auf der Spur, die Gott in diesen biblischen Traditionen gelegt hat, auch im Sinne der Selbstkritik, ist das, was für mich übrig geblieben ist, dass jeder Reformationstag ein neuer Impuls für die Frage ist, wo stehen wir eigentlich in Bezug auf die Frage, was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Das ist das, was der Heidelberger Katechismus sagt. Also, wenn man so will, zentrales SWR-Sendegebiet. Und an diese Frage immer wieder zu erinnern, das ist mir wichtiger als die Frage, wie diese Gedenkjubiläen zu bewerten sind.
Also nichts ist da so in Stein gemeißelt, ist Bewegung drin und man stellt sich selbst auf den Prüfstand. Ich hatte den Eindruck, dass dieses Reformationsjubiläum vor 3 Jahren auch ganz bewusst ökumenisch begangen wurde. Also man hat nicht gesagt, das ist jetzt ein Jubelfest, damals haben wir eine neue Kirche proklamiert. Nein, es war ein gemeinsames Fest beider Kirchen. Aber jetzt habe ich eigentlich eher den Eindruck, dass die Ökumene keine große Rolle mehr spielt. Wie ist das bei Ihnen?
Auch da gibt es eine sehr gespaltene Perspektive. Im Alltag spielt die Ökumene eine so große Rolle, dass man mittlerweile selbst im lutherisch geprägten Norddeutschland plant, gemeinsame Häuser zu bauen. Man arbeitet ganz eng zusammen in der Notfallseelsorge, in der Telefonseelsorge. Also gerade da, wo es um die Dinge geht, die wir am Anfang der Sendung ja besprochen haben. Wie können Menschen eigentlich seelsorgerlich und auch religiös, spirituell begleitet werden? Bis in den Konzertbereich. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo die ökumenische Zusammenarbeit sich im Grunde von selbst versteht. Und gleichzeitig die große Enttäuschung, dass nicht nur die sogenannte Gremienökumene, die man ja jetzt nicht interessant finden muss, aber auch die Signale zum Beispiel von Teilen der Deutschen Bischofskonferenz eher so sind, dass die Protestanten nochmal daran erinnert werden, dass sie im Grunde ein marginales christentumsgeschichtliches Phänomen zu sind. Während ich aber gleichzeitig auch sagen muss, etwa mit dem Bischof aus Hildesheim, Heiner Wilmer, ist das Verhältnis ganz anders und es ist ein theologisch leidenschaftliches, freundschaftliches, wo man mit den konfessionellen Unterschieden auf eine gelassene Weise gut umgeht und voneinander lernt.
Aus Rom kam mit Blick auf den 3. ökumenischen Kirchentag, den es ja nächstes Jahr in Frankfurt geben will, bereits eine Absage an ein gemeinsames Abendmahl. Also da kommen aus dem Vatikan immer eher Signale, nein, danke. Ist da eigentlich ein Tiefschlag? Wie viel Geduld kann man eigentlich den Gläubigen noch zumuten?
Ich frage mich immer, wie viel Geduld meine römisch-katholischen Freundinnen eigentlich aufbringen, ehrlich gesagt, die auf eine mir verborgen wunderbare Weise konfessionsvergewissert leiden an ihrer Kirche. Und zwar wie Hölle leiden. Und zwar nicht nur an dieser Eucharistiefrage, sondern natürlich auch an der Ämterfrage, wo im Grunde nach wie vor theologisch unbegründet beschrieben wird, wieso Frauen eigentlich nicht gleichwertig sind, geistlich, theologisch nicht gleichwertig, bei all den metaphorischen Bekundungen, dass das anders sei. Das ist eher das, was mich umtreibt, weil ich eigentlich keine meiner katholischen Freundinnen überreden will, evangelisch zu werden und das auch nicht tue, aber gleichzeitig sehe, dass einige von ihnen wirklich verzweifelt sind. Und zwar gerade die, die besonders katholisch sind, von denen ich unheimlich viel gelernt habe darüber, was es eigentlich bedeutet, katholisch zu sein. Die mich zum Beispiel auch überzeugt haben, dass ich ein evangelisches Verhältnis zu Maria brauche, etwa um mal so ein Beispiel zu nennen, mit denen ich nochmal sehr viel geredet habe, auch darüber, dass natürlich die Reformationsgeschichte für Frauen auch eine Verlustgeschichte war, weil es eben lange keine klösterlichen Rückzugsorte für gebildete Frauen mehr gab und so. Also wirklich ganz lang im Grunde evangelisch auch groß geworden bin und jetzt sehe, dass sich da eine Art von Depression und Erschöpfung niederschlägt, die mich sehr, sehr traurig macht.
Frau Bahr, in nicht einmal 2 Monaten steht Weihnachten vor der Tür. Normalerweise wird es da ja richtig eng in den Kirchen, aber in Corona-Zeiten ist das nicht möglich. Ostern ist ja schon gänzlich ausgefallen, die Kirchen waren geschlossen. Wie könnte denn dieses Weihnachten aussehen?
Ich glaube, dass dieses Weihnachten ganz anders wird als Ostern, sehr kreativ und die biblische Szene des Weihnachtsgeschehens ist ein Feld mit Hirten auf einer weiten Wiese. Davon haben wir in Niedersachsen relativ viel. Also ich glaube, es wird sehr, sehr viel draußen passieren, sehr viel in Bewegung sein. Und möglicherweise kommt man der Weihnachtsgeschichte sogar näher, als das der Fall war in hell erleuchteten, warmen Kathedralen.